Das frische Brot riecht so lecker. Ich weiß nicht, ob es bei euch schon ankommt. Aber jetzt weiß ich nicht, wie ich alles hier unterkriege. Ist mein T-Shirt kleiner geworden? Oder einfach nur voller? So, dann muss ich mich heute gut sortieren. Wir feiern heute Erntedankgottesdienst. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Fest in unserer heutigen Zeit. Ich fühle mich ein bisschen dumpf in der Stimme. Ist das bei euch besser? Okay. Hauptsache, ihr hört mich gut. Erntedank ist in der ursprünglichen Tradition ja tatsächlich so ein Fest, in dem wir als Menschen wissen, wow, Obst und Gemüse und Getreide kommt aus Gottes Hand und ich habe es eben nicht selber in der Hand, ob ich viel oder wenig krieg. Ich habe es nicht selber in der Hand. Gottes Wort sagt zwar, was wir sehen, werden wir auch ernten. Also ist sicherlich so, dass wir nicht Getreide sehen und Geld ernten, ja, sondern man wird auch Getreide ernten. Das, was man sieht, kann man ernten. Das stimmt schon. Aber ob die Ernte wirklich gut ist oder nicht, hat viele Faktoren. Wir haben jetzt nicht mehr diese beruflichen Landwirte hier in der Gemeinde, wie das noch in anderen Gemeinden so gang und gäbe ist. Und in meiner ersten Gemeinde, wo ich war, wurde immer sehr Wert darauf gelegt, dass der Erntedankgottesdienst auch noch etwas mit der Ernte zu tun hat und nicht mit irgendwelchen Gaben, über die man das ganze Jahr predigen kann. Das steckt so ein bisschen in mir drin. Und ich merke aber auch über die Jahre, dass es irgendwie für die Menschen in der Stadt weit wegrückt, dieses Thema. Ja, weil einfach so dieser Gartenbau, der Anbau immer mehr im Ziergarten geht. Das kostet zwar genauso viel Arbeit, ja, und das Gräschen jeden Samstag auf die richtige Länge zu bringen und die Büschchen zu schneiden und zu düngen, aber der Ertrag ist nur fürs Auge, weniger zum Überleben. Die Zeiten, in denen Familien zum Großteil noch von ihrer Nahrung aus dem Gartenbau gelebt haben, ist so gut wie vorbei. Das mag es schon noch geben, aber in Darmstadt oder gar in unserer Gemeinde kenne ich jetzt niemanden mehr. Ich kenne noch ein paar, die sich echt gut auskennen und ich überrascht bin, wie wenig Ahnung ich habe, um Tomaten, Gurken, Salat auch wirklich dann nachher genießbar groß zu kriegen. Aber heute hat eben der Gemüsegarten seinen Platz mit dem Supermarkt eingetauscht und wurde ersetzt. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann könnten wir noch viel dankbarer werden. Ich habe uns mal eine Folie mitgebracht. Das ist so der heutige Gemüsegarten. Und da kann es draußen regnen oder Schönwetter sein, heiß oder was auch immer. Wir müssten noch viel dankbarer sein für das, was wir an Essensmöglichkeiten haben, als wir je sein konnten. Weil diese Vielfalt ist ja schon enorm. Und solange wir von Essen und Trinken leben, wird Erntedank für uns ein Thema bleiben. Dank für das, was wir zum Leben haben. Und heute ist offensichtlich nicht nur die Frage, wem wir für das danken, sondern die Frage, ob wir überhaupt noch danken. Weil selbst der Gedanke ist in den Hintergrund getreten. Sind wir noch dankbar oder hat sich Dankbarkeit inzwischen von der Selbstverständlichkeit ablösen lassen? Gewohnt sind wir volle Regale, so wie links, und merken aber, also zumindest seit Corona und jetzt in Great Britain auch der Brexit, dass es durchaus auf einmal leere Regale haben kann. Sowas gibt es auch noch. Klar, zu der Corona-Zeit, da fiel dann auf, dass auf einmal das Klopapier fehlte, großes Thema, und die Nudeln. Und fast niemand hat gemerkt, dass Hefe und Mehl auch ausverkauft waren. Das haben nur ganz wenige gemerkt. Und da habe ich gefragt, ja, warum eigentlich Hefe und Mehl? Weil Hefe und Mehl ein Grundbestandteil für das tägliche Brot ist. Und so richtig ist diese Not gar nicht durchgedrungen bei uns, weil wir über ganz Corona immer Brot kaufen konnten. Immer. Jeden Tag selbst an der Tanke, Sonntagmorgens, was auch immer. Wir konnten immer Nahrung kaufen. Wow, was für eine Dankbarkeit müsste in unserem Land zu Gott aufkommen. Der müsste weggeblasen werden vom Thron vor lauter Dankbarkeit, die wir haben müssten in dieser schlechten Zeit, die wir durchleben mussten. Dieser Mangel, vielleicht außer bei Toilettenpapier, war in vielen Bereichen gar nicht so spürbar, wie es die Mehrheit auf der Welt erleben musste. Und ich bin manchmal nicht so sicher, ob Gott aus anderen Ecken mehr Dankbarkeit bekommen hat als aus unserem Land. Wir als Deutsche haben ja eine ganz besondere Affinität zu Brot. Und ich kann mich noch gut erinnern, Cyril, ein Kameruner, hat vor einigen Jahren, also das ist schon einige Jahre zurück, hier in unserer Gemeinde gepredigt und hat als Kameruner sich etwas schmunzelt darüber geäußert, was die Deutschen alles mit dem Brot machen. Auf der ganzen Welt wird Weißbrot gegessen, nur in Deutschland gibt es über 3000 Sorten Brot. Ja, und das Weiße ist total ungesund und man muss jetzt das Vollkornbrot essen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und ich fand es cool und fand es sympathisch, wie er mit seinen strahlend weißen Zähnen voller Gesundheit dastand und gesagt hat, Mensch, und ihr wisst, was gesund ist und die ganze Welt isst ungesunde Sachen. Ich mag im Urlaub auch gerne mal Weißbrot, aber ansonsten gibt es bei uns hier ein Vollkornbrot, das kein Schwarzbrot ist, hat schon Axel gesagt. Alexander, heute gibt es keine Schwarzbrotpredigt. Es kann nur eine Vollkornpredigt geben. Aber es kann gut schmecken. Wir Deutschen, hier sogar, kann man nachlesen, Süddeutsche Zeitung sagt, deutsches Brot soll Weltkulturerbe werden, ja, weil wir da drin enorm stark unterwegs sind. Aber Brot ist bei uns, nicht nur bei uns Deutschen ein wichtiges Thema, sondern auch in Gottes Wort ist Brot ein ganz entscheidendes und wichtiges Thema. Und Jesus spricht an verschiedenen Stellen darüber. Und ich habe gedacht, gerade an diesen Erntedank soll uns das, was uns zum Essen dient, wofür wir dankbar sein dürfen, ja müssen, genauso im Geistlichen wie im Körperlichen mal näher gebracht werden. Gottes Wort, in Gottes Wort hat Brot eine exponierte Stellung. Und zwar sagt Jesus in dem Gebet, das er uns gelehrt hat, dass wir beten sollen und gib uns unser tägliches Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. Finden wir Matthäus Kapitel 6, Vers 11 im Vater Unser. Ich weiß nicht, wann du zuletzt das Vater Unser gebetet hast, vielleicht auf einer Beerdigung oder wo auch immer, das dann wieder rausgekramt wird bei den Freikirchen. Wir haben es hier im Gottesdienst auch schon öfters regelmäßig gebetet. Aber wer von uns macht sich wirklich Gedanken über diesen Part? Herr, gib mir mein tägliches Brot heute. Kennen wir das? Die Sorge, satt werden zu dürfen? Kennen wir das Gefühl überhaupt noch von Hunger? Also ich sag mal, das Gefühl von Hunger kenne ich persönlich nur, wenn ich mich freiwillig ins Fasten begebe. Da kenne ich das Gefühl von Hunger. Aber nicht, weil ich das Gebet sprechen muss, unser tägliches Brot gib uns heute. Lass mir bitte heute meinen Magen wieder satt werden. Ich habe schon lange nichts mehr gegessen und er knurrt. Bei uns ist es vielleicht eher so, wie der Kabarettist Uli Keuler es mal beschrieben hat, dass in Stuttgart ein Obdachloser an einer Villa geklingelt hat und die Frau rausgeguckt hat und gefragt hat, was möchtest du denn? Und dann sagt er, na sehen Sie das nicht, ich habe schon seit 3 Tagen nichts mehr gegessen. Und dann kommt die lapidare Antwort, na dann zwingen Sie sich halt. Mancher hat das jetzt nicht so ganz verstanden, aber die Dekadenz, in dem, dass der Mensch, wenn er nichts mehr isst, einfach sich mal zwingen muss, jetzt aus der Fülle irgendwas zu essen,
Und dem anderen Gedanken, dass ich gar nichts habe zum Essen, sollte da zum Ausdruck kommen. Brot ist ein Zeichen des Teilens im Neuen Testament, des Brechens und des Weitergebens. In Lukas 11, Vers 5 bringt Jesus eine Geschichte dazu, wo einer sein Haus stillgelegt hat und dann kommt ein Freund vorbei, der auf einer Geschäftsreise war und hat nichts zu essen da. Nichts in der Speisekammer. Und dann rennt er schnell zu seinem anderen Freund und klopft da an und sagt, hey, ich brauche von dir 3 Brote. Vers 5, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote. Hey, das hat er nicht gemacht, weil er schon satt war und gedacht hat, ob das vom Nachbar schmeckt besser, sondern er hatte nichts für seinen Gast. Der auf der Durchreise unerwartet bei ihm vorbeikam. Hier sehen wir, dass auch in der Zeit Jesu für die Menschen damals es durchaus möglich war, dass sie nichts zu essen hatten. Auch in Israel. Die konnten mit den Geschichten was anfangen. Das waren Alltagsdinge. Und in dem Raum, wo man dann mit den Kindern und vielleicht noch ein paar Schafe, dass nicht so kalt war, und so alle in einem Raum lag und der Brotkorb etwas höher hing, wo dann alles wach wird, um die Brote zu holen, um das geht's ja, dass sich der Freund da bitten lässt. Er sagt, psch, psch, psch. Alle 7 Kinder schlafen schon, bis ich die nachher wieder ruhig habe. Dieses Drängen, das Bitten, so wichtig um Nahrung. Was für ein Vorrecht haben wir, dass wir jeden Tag satt werden dürfen? Kann ich da mal einen Amen hören? Vielleicht können wir an der Stelle einfach mal Gott einen Applaus geben als Erntedank. Jesus, und es soll ein Dank sein vor deinem Thron aus unserem tiefen Herzen heraus. Und Herr Jesus, ich bete auch da um Verzeihung, wo wir alles viel zu selbstverständlich, vieles undankbar hingenommen haben und vielleicht sogar noch durch Murren dir gegenüberstanden, weil uns etwas nicht so gepasst hat, wie wir es uns vorstellen. Und ich stelle mich auch selber darunter, ja, dass diese Dankbarkeit neu aus dem Herzen dir entgegengebracht wird. Und wir heute Morgen uns auch ehrlich versammeln und sagen, Herr, danke für deine Versorgung. Und Herr, lass uns auch die Augen auftun an der Stelle, wo wir unser Brot zu teilen haben, um es weiterzugeben, dass auch andere satt werden dürfen. Amen. Mir ist in dieser Bibelstudienzeit für die Predigt etwas aufgefallen. Als ich über diese Brotstellen Jesu nachgedacht habe und sie mal durchgelesen habe, so eine nach der anderen, da fiel mir auf, dass Jesus einen Zusammenhang zwischen dem Brot und der Dankbarkeit sieht. Immer wieder. Immer wieder. Und da schauen wir uns mal die Stelle in Matthäus 14, Vers 19 an. Da geht es um die Speisung der 5000. Da heißt es in Matthäus 14, Vers 19, da heißt es, er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel und dankte Gott und teilte das Brot, reichte es seinen Jüngern und die Jünger gaben es der Menge weiter. Hier wurde ein Brot geteilt. Und ich habe extra mal so ein Messer aufgemacht, vielleicht mitgebracht, vielleicht kommt dann der Duft bei euch besser an. Ich möchte euch da ja schon auch ein bisschen verführen. Oh, es riecht noch mehr hier. Er nahm's Und er hat es dann seinen Jüngern gegeben und die haben es wieder geteilt und wieder geteilt und wieder geteilt und weitergegeben. Und er hat ja eigentlich den Jüngern den Auftrag gegeben, hey, nehmt ihr die 5 Brote und 2 Fische und verteilt sie. Und die waren völlig überfordert. Ich sage, wie soll das denn reichen? Wo sollen wir das herkriegen? Und sie waren hier in einer Einöde. 5000 Leute. Was für eine Menge. Die Geschichte, und die habe ich vorher oder gerade eben schon erwähnt gehabt, findet in ähnlicher Weise ein Kapitel später nochmal statt. Matthäus 15, Vers 36. Manche denken immer, waren das mal 5000, mal sind es 4000. Es sind tatsächlich beides Geschichten. Beide stehen auch in Matthäus, aber ich lese jetzt aus Markus 8, Vers 6. Ich möchte es nur anschlagen, damit ihr nicht denkt, ich habe verschiedene Geschichten genommen, aber eigentlich meinen sie das Gleiche. Und da heißt es dann, Markus 6, 8, Vers 6, da fordert Jesus die Menschen auf, sich auf die Erde zu setzen. Da nahm er die 7 Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie das Brot an die Menge austeilen. Ich würde das jetzt gerne machen, dass ihr so nebenher diesen tiefen Eindruck habt des Brotessens beim Zuhören. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Aber ich schneide es jetzt mal klein. Und wenn dann Familienteile oder Sitznachbarn sagen, oh je, da würde ich gern mir einen Teil holen, dann könnt ihr da einzeln vorkommen und euch einfach ein Stück holen und es dann in eurer, wie sagt man das heute? In eurem Clan, in eurer Sitznachbarschaft. Dann einfach weiter teilen. Ich bin der Meinung, frisch schmeckt es am besten. Wenn es weg ist, dann können wir weiter aufschneiden. Ihr dürft gerne mutig sein, also wenn jemand möchte, nur natürlich. Und dann wurde es ausgeteilt. Und die beiden Geschichten werden zusammen nochmal erwähnt, dass man auf keinen Fall irgendwie Angst haben muss, oh wei, da wurde irgendwas, nimm es einfach mit. Und wie auch immer. Also wenn ihr es zwingt, wir haben es für den Gottesdienst, Rabea hat es für den Gottesdienst gebacken. Ja, jawohl, bedient euch gerne. Vor allem, wer noch keine Zeit hat, heute Morgen zum Frühstück. Ja? Der Gedanke ist ja, dass ihr die Möglichkeit habt, es zu teilen an eurem Platz noch. Nehmt es einfach weg. Bitteschön.
Dank.
Gerne. Die beiden Geschichten, die uns so vielleicht bekannt sind aus Kinderstunde oder wie auch immer, haben einen unwahrscheinlich interessanten Hintergrund. Denn das sind 4000, sind 5000 Leute und ich habe mal ein Bild mitgebracht von unserem Camp. Das sind ungefähr 4000. Also wir waren 2005 10.000 Ranger. Oben sind mal noch mal so 1000 abgeschnitten. Kommt man mit der Hälfte von dem ungefähr auf 4000. Dass man das mal so ein bisschen mal sieht, wie viele da zusammen sind. Und dann heißt es dann auch oft, das sind Männer gewesen und die Frauen und die Kinder nicht mitgezählt und was auch immer. Also das ist eine Logistik, wo ich erstmal sage, okay, da wird's mir auch anders werden, wenn ich auf einmal das Brot brechen müsste und die alle versorgen. Wie haben die das 3 Tage gemacht in der Einöde mit den ohne Dixies? Und wo haben die das ganze Wasser hergehabt? Wir lesen das mal einfach so und ich muss uns daran erinnern, es waren keine guten Bedingungen, diese 3 Tage Jesus bei der Predigt zuzuhören. Da war kein gepolsterter Stuhl. Schlecht. In der Einöde finde ich keinen Schatten. Also, ob der Zügel, ja, war wahrscheinlich bewölkt. Also, wenn es regnet, hat man natürlich auch nichts zum drunter stehen. Und dann heißt es, ich möchte sie nicht heimschicken, weil der Weg so weit ist, dass sie unterwegs dann nicht kollabieren auf dem Heimweg. Wir müssen sie erst noch versorgen. Das heißt, es war nicht um die Ecke geschwind, etwas zu besorgen bei Aldi oder Lidl oder die sind alle gut, die Marken. Ja, ja, ich wollte jetzt nicht polarisieren. Aber irgendwo schnell im Supermarkt was einzukaufen, um dann gestärkt nach Hause zu gehen. Das war ein Opfer, was sie gebracht haben. Was wäre heute so ein Opfer? Mit Maske singen, Abstand einhalten. Denken wir, also so lange, also so, das kann ich mir gar nicht vorstellen, Gottesdienst unter solchen Bedingungen. Hey, die sind damals bei der Bergpredigt unter ganz anderen Bedingungen zusammengekommen. Die waren alle herausfordernd. Jesus bei der Predigt zuzuhören war nicht die klimatisierte Büro, Großraumbüroanlage, sondern das war immer unbequem und herausfordernd. Warum hat es die damals nicht abgehalten, trotzdem die Tage da zu bleiben? Und wahrscheinlich hat Jesus auch immer wieder das gepredigt, nämlich das gleiche Thema vom Reich Gottes. Es ging ums Reich Gottes. Dazu ist er gekommen, um uns zu zeigen, was bedeutet das Reich Gottes. Und wer da mal hören möchte, was er gepredigt hat in diesen Predigten, kann Matthäus 5 bis 7 lesen. Da sind so Auszüge aus seinem Reich Gottes. Das ist seine Regierungserklärung, die er gemacht hat. Wenn in meinem Reich etwas läuft, du kennst jetzt von der Politik, jeder hat so sein Parteiprogramm. Hier sehen wir das Programm Jesu, wo er vorstellt und sagt, hey, dafür stehe ich, dafür bin ich in die Welt gekommen. Und die Leute haben sich's angehört. Wenn wir jetzt so einen kleinen Predigtmarathon anbieten würden in der Gemeinde über 3 Tage, hier im Gebäude unter Masken singen und mit Abstand, wer würde kommen? Okay, wir sind dann zu dritt. Das wird noch nicht, da oben, 4. Da müsste dann jeder für 1000 stehen, damit es reicht. Einfach nur mal hier zu erkennen, hey, es war nie einfach nur leicht, Jesu zuzuhören und ihm zu begegnen, sein Wort aufzunehmen. Was sind wir da heute noch bereit? Ich finde ganz wichtig, Jesus weist darauf hin, er zeigt den Jüngern, wie können wir die Leute versorgen, zeigt mir, was da ist. Und das ist schon der Kern meiner Predigt. Zeigt mir, was da ist. In beiden Stellen fragt er, was habt ihr? Was ist da? 5 Brote, 2 Fische, beim zweiten Mal 7 Brote und ein paar Fische. Wird unterschiedlich dann übersetzt. Erntedank, das ist der Merksatz. Erntedank ist die Aufforderung, dankbar zu sein für das, was da ist. Nicht dafür dankbar zu sein, was irgendwann mal war und wir so gerne wieder hätten. Oder nicht dankbar sein für das, was irgendwann sein könnte, weil wir es noch nicht haben. Sondern es geht darum, dankbar zu sein für das, was da ist. Amen. Er hat gefragt, was ist da? Bei unserem Bäcker in Rudesheim, wo ich früher Brötchen holen musste, als kleiner Junge, mit dem Fahrrad dann runtergeradelt, hing ein Schild über der Brottheke, altes Brot ist nicht hart, aber kein Brot ist hart. Altes Brot ist nicht hart, aber kein Brot ist hart. Das habe ich immer gesehen, ich bin da jetzt nicht so oft, weil meine Eltern dann auch angefangen haben, selber zu backen. Aber als ich noch klein war und dann immer hingefahren bin, erst konnte ich die Schrift nicht lesen, was da so stand, so komisch. Aber irgendwann hast du dann lesen können und gedacht, oh wei. Also ich bin kein Freund von den alten Knäuschen, bekenne ich euch. Mein Vater hat es geliebt, ich nicht. Habe immer gedacht, oh, wieso mag der das so? Und er hat mir mal erzählt, er hat gesagt, weißt du Alexander, früher, als sie wenig zu essen hatten und wirklich Hunger hatten, da hat das Knäuschen am meisten satt gemacht. Wenn du was von innen gekriegt hast, bist du nicht so satt geworden wie außen. Und das hat in ihm irgendwas festgemacht, dass er die Knöllchen bis heute am liebsten isst. Ist mir noch nie passiert. Aber der Gedanke ist für mich einleuchtend. Dankbarkeit ist ein entscheidender Faktor, denn Jesus dankt immer bei der Brotvermehrung vorher. Und wenn uns etwas reicht, wenn sich etwas echt vervielfältigen kann, dann ist Dankbarkeit möglicherweise ein ganz entscheidender Schlüssel darin. Ein entscheidender Faktor. Murren und Klagen hat das Volk Gottes noch nie weitergebracht. Es hat sie in der Wüste umherziehen lassen, es hat sie von Gott entfernt, es hat sie sündig gemacht. Also das Murren und Klagen war noch nie vorteilhaft. Aber das Danken, Gott den Dank entgegenzubringen, hat sie gesegnet, weil Gott sie gesegnet hat. Daher ist Erntedank bis heute ein enorm wichtiger Tag, den wir nicht übersehen sollten. Und noch was ist mir wichtig geworden hier. Danken gehört zu einer Eigenschaft Gottes, zu einer Eigenschaft Jesu. Die Emmaus-Jünger sind mit Jesus Kilometer weit gelaufen zwischen Jerusalem und Emmaus. Gelaufen, gelaufen, die haben ihn nicht erkannt. Sie haben sich ans Essen hingesetzt, sie haben ihn nicht erkannt. Aber als er das Brot brach und dankte, haben sie erkannt. Es ist Jesus. Vielleicht läufst du schon eine ganze Zeit an Jesus Seite und du denkst immer, er ist gar nicht da. Er redet nicht mit mir. Ich spüre ihn nicht. Er ist die ganze Zeit schon da und am Dank kann sich einiges entscheiden, dass du erkennst, hier ist er. Er ist da. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. Und daraufhin erkannten die Emmaus-Jünger, das ist der Herr. Kann man uns als Leib Christi auch an der Dankbarkeit erkennen? So die anderen? Wenn sie mit uns zusammenkommen, da haben wir immer einen Grund zu danken. Also der ist immer irgendwie dankbar. Es gibt auch Leute, die so dankbar sind. Allerdings gibt es auch Leute, die sind dankbarer, als die nicht Christen sind, als Leute, die sich zu ihm bekennen. Auch das kenne ich. Aber es wäre doch genial, wenn Gottes Leib, seine Gemeinde, seine Kirche an der Dankbarkeit erkannt wird, wie Jesus von den Emmaus-Jüngern. Wenn da einer anfängt, von uns zu reden, aus Dankbarkeit und Freude, weiß, der muss Christ sein. Neben dem Danken für das Brot bringt Jesus aber auch noch einen weiteren Gedanken und er sagt, ich selber bin das Brot. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, Johannes 6, Vers 35 sagt er, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst leiden. Und Vers 6 nochmal, das ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Jesus selber zeigt sich als Brot, sagt hier. Du musst mich essen, um ewiges Leben zu bekommen. Du musst mich essen, um in deinem Leben wirklich satt zu werden. Wenn wir hungrig aus dem Gottesdienst gehen, waren wir nicht beim Brot Jesu und haben es gegessen. Anders geht's nicht, weil wir werden bei Jesus satt. Das hat er verheißen, sonst stimmt sein Wort nicht. Jesus ist das Brot des Lebens. Neben der körperlichen Versorgung ist ihm unsere geistliche Versorgung auch wichtig. Dass wir die Nahrung aufnehmen, dass wir es gerne essen und dass wir auch darin ihm Dank entgegenbringen, ihn groß machen. Es gibt also folglich auch eine geistliche Ernte. Und Jesus sagt in Johannes 4, Vers 34, und 36, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt die Augen auf und seht auf die Felder, sie sind schon reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Fruchten zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Und da geht es um die geistliche Ernte. Sehen wir schon, dass es bereit ist? In dem ganz bekannten Erntedanklied, das wir jetzt in unserer Gemeinde nicht singen, aber ich noch von meiner Kindheit kenne, wir pflügen und wir streuen, da heißt es im 2. Vers, er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, er wickelt seinen Segen ganz zart und künstlich ein. Er bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Und jetzt kommt, es geht durch unsere Hände, doch kommt her von Gott. Es geht durch unsere Hände, doch kommt her, aber kommt aber her von Gott. Und das ist das Entscheidende. Auch da, wo wir denken, ich war so fleißig, ich habe so viel getan. Es kommt letztlich von Gott. Das, was uns satt macht für unseren Leib, genauso wie das, was uns geistlich, unseren geistlichen Hunger stillt. Alles kommt von Gott. Und in beiden Ebenen müssen wir zugreifen und essen, um satt zu werden. Ob durch die Ernte, ob durch Speisungswunder oder das Abendmahl, das wir gleich miteinander feiern werden. In allen 3 Punkten geht es durch unsere Hände, kommt aber von Gott. Wir teilen es aus, geben es weiter, aber er ist es, der es schafft. Und das Brot bei Jesus als Symbol der Gemeinschaft ist hier im Abendmahl ganz stark deutlich. Matthäus 26, Vers 26 heißt es, während sie aßen, nahm Jesus sein Brot, sprach das Dankgebet wieder, da sind wir wieder an dem Punkt, dass Jesus dankt, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nun esst, das ist mein Leib. In Lukas 22 ist es ähnlich beschrieben auch, da nahm er das Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke. Also, Jesus und das Brot beim Austeilen ist immer mit Dank verbunden. Er bricht es und teilt es aus. Beim Abendmahl, das wir jetzt miteinander feiern dürfen, ist es ein Zeichen des Anteilhabens an Jesu, an seinem Leib. Sein Brot zu essen, heißt letztlich am Ende auch Anteil zu haben an seinem geistlichen Erbe. Ja zu sagen, ich unterstelle mich seiner Herrschaft. Ich gehöre ihm. Ich glaube seinem Wort. Ich vertraue ihm. Ich weiß, dass das Beste für mein Leben ist. Und wenn wir das tun, dann halten wir uns an das, was er uns empfiehlt, ja, uns ans Herz legt, eindringlich. Und ich fasse nochmal zusammen. Sehen wir auf das, was da ist, also können wir dankbar sein. Zweitens nehmen wir Jesus als das Brot des Lebens an, glauben wir an sein Wort und dadurch tun wir auch, was er sagt. Und drittens, er teilt sich uns selber aus und durch dieses Annehmen seines Leibes, seines Blutes und seines Leibes, so wie er es beschreibt zum Abendmahl, bezeugen wir seine Herrschaft über uns und ordnen uns ihm unter. An der Stelle ist es jetzt nicht mein Gedanke, einen Abendmahlsstreit über Theologie zu führen, ob das nun Blut ist oder Saft oder Wein ist, das spare ich hier einfach mal aus. Sondern es geht um diese geistliche Ebene, dass wir Jesus annehmen als Herrn und Heiland und uns ganz auf ihn einlassen. Und das dürfen wir jetzt auch miteinander feiern. Ich möchte uns da noch kurz erklären, wie wir das handhaben wollen. Durch diese neue Situation, die wir jetzt haben, fände ich es einfach gut, wenn wir, solange wir auch durch die Lobpreisgruppe begleitet werden, einfach an eines der vier extra dezentral gestellten Buffets des Leibes und Blutes Jesu gehen, uns ein Tellerchen nehmen und damit zurück an den Platz gehen. Da dürfen wir dann erstmal noch warten. Dann werden wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen, also alle miteinander. Und dann wird es auch wieder die Möglichkeit geben, es zurückzubringen. Aber mir ist es wichtig, dass es nicht einfach nur eine Handlung ist, sondern dass wir gerade auch dadurch, dass wir nicht so oft das Abendmahl feiern können zurzeit, es wirklich ganz bewusst erleben, ganz bewusst auch einnehmen. Und wie gesagt, wenn wir es eingenommen haben, dann darf man sich auch gegenseitig behilflich sein. Ihr könnt es auch ein bisschen zusammenstellen. Dann kann es auch einer zurückbringen. Und ihr könnt auch euer Nachbar, wenn er schlecht zu Fuß ist, es ihm mitbringen. Aber es geht einfach darum, dass wir gemeinsam dann das Mahl feiern. Und wenn ihr es auf dem Schoß habt, würde ich auch nochmal die Einsetzungsworte sprechen. Und dann mal noch eine Minute, eine Zeit der Stille und der Andacht vor Gott nehmen.